Ja, da sind wir wieder bei meinem Podcast Europa, wir müssen reden. Heute mit einem Gast, über die ich mich besonders freue, nämlich die Claudia Gamon. Claudia, du bist aus unserer Fraktion Renew Europe, von den Neos aus Österreich und vor allem meine Büromachbarin und eine meiner guten, langen politischen Freundinnen und auch echten Freundinnen. Da sprechen wir gleich vielleicht nochmal drüber, was wir so in unserer Freizeit auch noch hier in Brüssel so machen. Aber erstmal herzlich willkommen, schön, dass du heute da bist.
Schön, dass ich da sein kann. Danke, Moritz.
Claudia, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Da habe ich heute Morgen mal so drüber nachgedacht. Wir kennen uns jetzt tatsächlich, glaube ich, schon echt lange, seit mindestens 6 Jahren ungefähr, denn... Ich weiß es noch ziemlich genau. Ich war Landesvorsitzender der Jungen Liberalen in Nordrhein-Westfalen. Die FDP war gerade aus dem Bundestag herausgeflogen. Und jetzt kommt die europäische Perspektive rein. Eine Woche später sind die Neos, also die neue liberale Partei in Österreich, das erste Mal in den Nationalrat eingezogen. Wir hatten ungefähr das gleiche Ergebnis, nur bei uns gab es eine 5% und bei euch eine 4%-Hürde. Aber es gab auf jeden Fall riesen Jubelbilder aus Wien. Und ich glaube, noch ein Wochenende oder 2 Wochen später hatten wir Landeskongress in Nordrhein-Westfalen. Und wir dachten uns, in der deprimierten Stimmung nach dem Rausfliegen aus dem Bundestag, was kann man da besser machen, als einen europäischen liberalen Erfolg zu sich einladen? Und da wart ihr bei unserem Landeskongress. Und ich glaube, seitdem kennen wir uns echt gut und haben uns dann immer auch im Auge behalten. Aber vielleicht erklär doch du mal uns, wie bist du eigentlich zur Politik und zu den Liberalen gekommen?
Mhm. Ja, also es ist manchmal ein bisschen schwierig für Deutsche, das zu erklären, weil wir einfach eine andere Parteienlandschaft in Österreich haben und hatten und sich dadurch das liberale Lager immer etwas schwer getan hat, historisch gesehen. Dass man sich in Deutschland in diesem Fall auch neben 2 großen Volksparteien entwickelt hat. Als drittes Lager ist in Österreich, und wir können jetzt über die österreichische Seele diskutieren, was das damit zu tun hat, ist als drittes Lager eine nationalistische Partei, die FPÖ, früher der VDU, quasi als nicht großkoalitionäre, teilweise damals auch antiklerikale Alternative entstanden, aber immer klar stramm nationalistisch mit einer fragwürdigen bis klar verwerflichen Vergangenheit in der Ursprungsgeschichte, dem VDU, die Vorgängerorganisation der FDP, wo relativ viele ehemalige NSDAP-Mitglieder auch dabei waren, hat es natürlich in allen Parteien damals gegeben in Österreich, ähnlich wie in Deutschland.
Ja.
Auf jeden Fall, die Zeit vergeht, es geht weiter. In den 80er Jahren hat es dann tatsächlich innerhalb der FPÖ einen, Anführungszeichen, nationalliberalen Flügel gegeben. Ich würde bestreiten, ob er wirklich auch immer so war. Jedenfalls hat es dann eine Abspaltung gegeben und das war dann die erste liberale Partei in Österreich, das Liberale Forum. Mhm. Und die dortige Chefin Heide Schmidt, das ist eine große Dame des österreichischen Liberalismus, die hat sich klar als Gegenspielerin zu Jörg Haider positioniert. Mhm. Denn Haider kennen vielleicht sogar auch noch die jungen Leute. Das ist eine große Erzählung im Sinne der Geschichte des europäischen Populismus eigentlich. Sicher ein großes Vorbild für alle jetzt erfolgreichen Populisten in Europa ist. Mhm. Und quasi die Gegenspielerin Jörg Haiders war auch in den 90er Jahren eben Heide Schmidt, die damals schon propagandiert hat, die offene Gesellschaft, auch frei nach einem der größten liberalen Philosophen in Österreich, ein Österreicher, Karl Popper. Mhm. Und die waren extrem progressiv, die haben schon in den 90er Jahren sich eingesetzt für die Homo-Ehe, haben auch angesprochen Dinge wie Kreuze raus aus Klassenzimmern, klare Trennung von Kirche und Staat. Damals wurde auch erstmalig leise über eine Cannabis-Legalisierung diskutiert und das war den Österreichern alles viel zu viel. Also die waren wirklich klar gesellschaftspolitisch liberal positioniert als liberale Partei und ich glaube im Nachhinein war die Zeit dafür einfach nicht reif, jedenfalls ist das Liberale Forum relativ schnell wieder aus dem Nationalrat geflogen.
So, und dann gab es lange nichts Liberales und dann gab es die Jungen Liberalen.
Genau, weil die Jungen Liberalen, die haben einfach weiter existiert als Jugendorganisation, obwohl es keine Partei im Nationalrat gegeben hat. Und wie ich angefangen habe zu studieren in Wien 2007 an der Wirtschaftsuni, war mir auch ein bisschen fad. Also ich war mich unterfordert gefühlt, habe gesagt, ich will mich irgendwo engagieren. Das war direkt nach einer Nationalratswahl auch 2008, wo das rechte Lager in Österreich über 30% hatte, mit zwei rechten Parteien damals. Und das hat mich einfach motiviert. Also ich bin auch aus einer Motivation gegenüber dem Rechtspopulismus heraus, mich zu engagieren, auch überhaupt dazu gekommen. Und mir wäre nie irgendwas anderes eingefallen, als mich bei den Liberalen zu engagieren, weil ich immer gewusst habe, also so fühle ich mich irgendwie, so fühle ich mich verortet. Aber ich hatte relativ wenig Ahnung, was da alles dahinter steht oder überhaupt.
So, und dann gab es die Julis, auch ein bisschen vielleicht immer noch das Vorbild, da wieder europäische Zusammenarbeit. Ich glaube, die Juli Bundeskongresse der Julis, habe ich mal so von euch gehört, das war immer so ein bisschen euer Vorbild auch fast.
Voll, ja, weil wir aber auch, ich meine, wir waren so klein und das hat immer einfach, das war unvorstellbar, wie man so viele Leute haben kann, wie bei einem Bundeskongress der Julis in Deutschland. Und es hat dann auch einige Julis gegeben, die in Österreich studiert haben und da quasi
Aufbauhilfe
Auslandsdeutsche, die sich unbedingt weiter engagieren wollten an, ich will nicht sagen, Numerus Clausus Flüchtlinge, aber jedenfalls Studierende in Österreich aus Deutschland, die bei den jungen Liberalen Mitglied waren und das dann quasi auch was tun wollten, wenn sie zum Studieren in Österreich sind.
Ja.
Und die haben uns auch wahnsinnig dabei unterstützt, überhaupt diese Strukturen aufzubauen. Aber wir hatten kein Geld, keine Leute, kein gar nichts. Haben es aber dann trotzdem geschafft, 2011 bei den Wahlen zur Hochschülerschaftsvertretung, und die ist in Österreich bundesweit organisiert, auch das gibt es in Deutschland nicht, könnte man sich mal abschauen, weil es eigentlich gar nicht so blöd, um eine starke Studierendenvertretung auch zu haben. Haben wir dann als einzige Fraktion, die sich auch für Studiengebühren einsetzt, weil das für uns eine Prinzipienfrage einfach ist, sind wir dann wieder in die Studierendenvertretung reingekommen und von dort hat quasi die neue Geschichte von NEOS auch ein wenig angefangen mit dem Erfolg der jungen Liberalen an den Universitäten. Und ja, und der Rest ist dann irgendwie so ein, wie gesagt, ihr könnt euch das schwer vorstellen.
Ihr seid dann auch, glaube ich, bei einer Europawahl als junge Liberale angetreten.
Genau, wir sind auch vor den Kommunisten gelandet, das ist ein ganz wichtiges Faktum der Geschichte. Jedenfalls.
Wie viel Prozent hattet ihr da?
Unter 1. Yeah. Wirklich wenig.
Yeah.
Aber das ist gar nicht der Punkt. Man kann es sich schwer vorstellen, aber wenn du keine liberale Partei hast, dann kennst du trotzdem alle Leute, die sich als liberal bezeichnen in einem Land. Okay. Du weißt irgendwie, wie jeder angesiedelt ist. Du weißt, wer sind ehemalige Leute aus dem ehemaligen liberalen Forum. Wer sind Interessierte? Welche sind Unternehmer, die irgendwie so unter Anführungszeichen gesinnt sind oder so eine Weltanschauung haben? Und dann, wenn sich Leute dann zusammentun wollen, wie das zu Beginn der NEOS-Gründung war, dann hast du auch gleich gewusst, was ist deine Telefonliste von 50 Leuten, die du anrufen kannst. Und die haben sich dann zusammengefunden, um eine neue Partei zu gründen.
Wie war das? Also dann kam das NEOS zusammen, das neue Österreich oder die NEOS, neue, steht für Neues Österreich und sollte eben so eine liberale Partei sozusagen sein, die erste dann wirklich in Österreich, die das dann wieder erfolgreich macht. Das war der Matthias Strolz, war der Parteivorsitzende schon oder der hat das so ein bisschen initiiert. Wie kamt ihr da zusammen?
Wir sind so eine Partei auch von, wie sagt man denn, eine Partei von Unternehmens- und Organisationsberatern ein wenig gewesen zu Beginn. Der Matthias kommt aus der systemischen Organisationsentwicklung, frage mich nicht genau, was das ist. Und es war am Anfang die Idee, wir haben das auch ganz offen diskutiert, wenn man politisch etwas verändern will, muss man unbedingt eine Partei gründen oder könnte es auch was anderes sein? Also diese Gedanken haben uns auch begleitet. Und wie wir dann gesagt haben, wir wollen eine Partei gründen, haben wir auch gesagt, was liegt auch an der Organisation von Parteien grob im Magen, was sie daran hindert, innovativ zu sein, neue Ideen aufzubringen, mal ihre Meinung zu ändern, genau das, woran man sich eigentlich auch immer ärgert, wenn man große, alte Parteien anschaut und denkt, könnte sie nicht ein bisschen flexibler sein? Und dann in Österreich ist ja auch noch die Hälfte strukturell korrupt und das, was man bei uns Freundelwirtschaft nennt.
Ibiza.
Typisch, ja genau. Ich meine, Ibiza ist ja auch nicht von heute auf morgen gekommen, sondern das ist ein System, das kultiviert worden ist in Österreich. Und das wollten wir von Anfang an verhindern, dadurch, dass man eine Partei anders baut.
Ja, und da darf ich dann mal einhaken. Ihr habt dann da so ein paar Dinge neu gemacht. Wir haben uns das auch angeschaut als FDP. Gerade in der Zeit, als wir aus dem Bundestag herausgeflogen sind, haben wir uns angeschaut, was machen eigentlich andere liberale Parteien erfolgreicher als wir. Und da sind jetzt, da sind mir so zwei Dinge vor allem aufgefallen. Also einmal, ihr seid sehr, sehr transparent, wie ihr euer Geld bekommt, legt das alles offen. Mhm. Ich glaube, du musst auch alle Ausgaben, die du hier im Europäischen Parlament machst, offenlegen, sozusagen ganz transparent sein. Und etwas Zweites haben wir uns intensiv angeschaut, und das ist die Frage, wie ihr eure Kandidaten für öffentliche Wahlen aufstellt. Und das macht ihr tatsächlich mit Vorwahlen. Also wenn ich das richtig im Kopf noch habe, es gibt dann quasi eine dreifache Wahl, nämlich zum einen alle können offen abstimmen, jeder kann abstimmen. Genau, ja. Ne? Jeder kann abstimmen, muss man österreichischer Bürger sein überhaupt?
Ja.
Das muss man sein. Okay, aber und dann kann man online abstimmen. Ja. Dann gibt es einen Parteitag, der auch nochmal irgendwie abstimmt. Mhm. Und dann gibt es auch noch das Votum des Vorstandes. Ne?
Ja.
Und das zusammen ergibt dann die Liste.
So ist es, ja.
Was sind eure Erfahrungen mit? Wie seid ihr darauf gekommen? Was sind eure Erfahrungen damit?
Transparenz und Vorwahlen sind sicher zwei Dinge, die uns ganz wesentlich von anderen Parteien unterscheiden. Die Transparenz einerseits ein bewusstes Signal in Österreich, weil wir einfach große Probleme mit dem haben, eine unfassbar hohe Parteienförderung auch auf pro Kopf gesehen, weitaus mehr Geld als in Deutschland.
Ja.
Viel, viel, viel mehr Geld.
Ich glaube, die Parteienförderung ist höher für euch, als die FDP insgesamt bekommt. Ne? Und wir sind glaube ich, irgendwie, also ich habe da mal Zahlen gesehen, ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, aber ich meine, es ist unfassbar viel im Vergleich zu Deutschland. Deswegen, ihr habt ja auch, wir waren dann ja auch mal zu Besuch bei euch und in der Neosphäre, wie eure Partei Zentrale heißt, und da dachte ich mir, wie viele Leute hier sitzen, ja, in so einem, ich sag mal, doch im Vergleich dann halt kleineren Land. Ja, also ich meine, Österreich hat, glaube ich...
Wie viel hat, also vergleichen wahrscheinlich mit der bayerischen FDP, auch, wie groß ist die im Landtag jetzt nochmal? Entschuldigung, dass ich das vergessen habe.
Die FDP im Landtag hat jetzt 5%.
Na gut, dann könnte man es vergleichen circa mit dem NEOS-Ergebnis bei der letzten Nationalratswahl.
Aber wie viel Parteienförderung die bekommen, weiß ich nicht. Aber es ist
sicher mehr in Österreich.
Also in Bayern haben wir vielleicht zwei Leute in der Geschäftsstelle, ja, also...
Genau, eben, das geht nicht. Und wir kriegen dann ja auch noch, dann gibt es noch die Länder, wo man nochmal gesonderte Parteienförderung ausgezahlt wird, die sogar höher ist als im Bund. Also,
Wahnsinn.
Okay. Ja.
Ja, also das sind so die...
Geld für alle Parteien.
Ja, aber das ist doch wichtig. Nein, Spaß. Also, nein, ich glaube, in Österreich, das hat echt kranke Züge teilweise.
Also, genau, und das hat dann ja auch dazu geführt, diese ganze Inseratenwirtschaft, weil ein Großteil der Medien in Österreich sehr stark auch von... politischen / öffentlichen Inseraten abhängig ist in ihrem Alltag. Man hat einmal berechnet, dass von allen öffentlichen Stellen auch staatlichen Betrieben insgesamt so circa 200 Millionen Euro jedes Jahr an Medieninseraten fließen. Und das ist verrückt. Okay, gut, okay. Transparenz. Einfach, weil wir gesagt haben, why not? Das ist irgendwie selbstverständlich. Du kriegst dein Geld vom Steuerzahler, deshalb musst du nicht nur sagen, was du kriegst, auch an Spenden, weil es einfach die Zeit war, um zu sagen, das sollte ein neuer Standard sein, sondern auch an dem, wie du es ausgibst.
Ja.
Und ich merke das auch an mir selber, wenn du alles transparent machen musst, dann überlegst du dir auch jede Ausgabe 2-3 Mal. Weil du musst dann ja sagen, wie wirkt das, wenn das dann auf einer Website steht, wundert sich der Steuerzahler dann, ist das echt notwendig, das für ein politisches Büro auszugeben?
Okay.
Oder ist es was Sinnvolles? Und das ist auch extrem wichtig für die Selbstkontrolle, finde ich. Und die Vorwahlen, das war halt die Idee, dass man wiederum, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so schlimm ist, aber wie ich das verfolge, eigentlich nie, aber wir sind halt einfach, okay. Wir sind eine Bananenrepublik, Mann. Und genauso ist es auch mit dem Hin- und Herschieben, Postenschacher, wenn es Listenerstellungen für Wahlen geht. Und wir haben gesagt, wir machen es anders. Mhm. Eine offene Vorwahl. Ich würde nie behaupten, dass unser System perfekt ist. Mhm. Aber die anderen Systeme sind auch eine Katastrophe, also auch sind jedenfalls perfekt. Eine Katastrophe. Mhm. Wir haben was Neues probiert mit diesen drei Teilen, eben ganz öffentlich, Mitglieder und Vorstand, um, wie der Matthias immer gesagt hat, den Spannungsbogen zwischen Beteiligung und Leadership zu erreichen.
Mhm.
Und auch, du kannst dann strategische Elemente reinbringen, das ist dann die Aufgabe des Vorstands, aber du hast auch die breite Beteiligung und siehst, sind das Leute, die mobilisieren können, haben die eine Breitenwirkung, können die ihr Netzwerk aktivieren. Wir müssen das sicher noch verändern, weil es ist auch quasi, wie wir größer geworden sind, ändert sich natürlich auch die Anforderungen an das Vorwahlsystem. Und wir merken auch, dass es schwierig ist, ein wirklich optimales Modell zu bauen. aber wir werden jedenfalls, und das wird immer so sein, an der Grundidee festhalten, für die das steht.
So, und dann gab es diese Vorwahlen und die Spitzenkandidatin zur Europawahl war Claudia Gammann. Wie kam es dazu? Wie bist du jetzt auf den Weg nach Europa gekommen und was sind jetzt hier so deine Themen?
Ja, wie ist es dazu gekommen? Ich habe es mir natürlich überlegt, weil man sich immer, wenn wieder Wahlen sind, die Frage stellt, würde mich das interessieren, ja oder nein? Und ich denke, für jemanden, der begeisterter Europäer und Europäerin ist, ist es immer eigentlich eine irre Vorstellung, auch hier in diesem Haus arbeiten zu können. Und es ist dazu gekommen. Ja. Und dann ist es natürlich einfach toll, weil wir NEOS sicher die profilierteste proeuropäische Partei in Österreich sind, die auch das klarste proeuropäische, in diesem Fall auch Programm für einen föderalen
ganz cooler Wahlkampf, genau.
Ja, danke schön. Hat auch viel Spaß gemacht. Und es hat auch Spaß gemacht aufgrund der Inhalte, weil wenn man einfach gerade sagen kann, wir haben eine klare Vision, es soll eine Art Vereinigte Staaten von Europa geben, jeder hat einen europäischen Pass, es macht keinen Unterschied mehr, aus welchem EU-Staat du kommst, du kannst dort wählen, wo du wohnst, du hast ein souveränes Europa, das irgendwann mit einer gemeinsamen europäischen Armee auch selbstbewusst auftreten kann, nicht mehr abhängig ist von anderen Großmächten auf dieser Welt. Das hat auch bei vielen bei uns, weil wir auch wirklich, weil das auch, das habe ich auch gemerkt, eines der Leidenschaftsthemen auch aller NEOS-Aktivisten ist, wo denen richtig das Herz aufgeht und dann macht ein Wahlkampf auch wirklich Spaß, wenn du mit voller Leidenschaft auch für so ein Thema eintreten kannst, wo dir selber das Herz aufgeht und du merkst, du sprichst, du...
Man ist einfach mit voller Leidenschaft
voll, ja,
dabei.
Genau. Und du gehst auch mit voller Leidenschaft in jede Diskussion rein und in jeden Streit rein mit jedem, der dir begegnet, der eine andere Meinung hat.
So, und jetzt kann ich, schließe ich da mal direkt eine ganz, ganz schwierige Frage an. Und das ist der Vorteil, wenn man abends noch mit dir ins Gym geht. Das geben wir nämlich, also die Claudia hat nämlich nicht nur das Büro direkt neben mir, sondern wir gehen auch ins gleiche Gym und danach waren wir noch essen und dann hast du gestern gesagt, das habe ich mir natürlich direkt gemerkt für diesen Podcast und ich fieser Fragensteller, da hat sie gesagt, ja, es fragen mich jetzt viele, was willst du eigentlich am Ende dieser Periode erreicht haben? Und das ist gar nicht so leicht, das zu beantworten und ich denke, du hast ja jetzt drüber geschlafen und hast jetzt bestimmt eine ganz einfache, super Antwort parat, oder?
Ja, eben, das ist eben nicht so einfach, wenn man ja auch merkt, man will natürlich erreicht haben, dass man einen echten Beitrag auch zum langfristigen Ziel geleistet hat. Also man möchte hier den Boden dafür bereitet haben, dass es mehr Einsatz für diese föderale Idee in Europa auch gibt, dass es Bewegung in dieser Institutionenreform gibt. Und dann hat man natürlich auch Ziele in seinem eigenen Themenbereich. Genauso wie bei dir, du ja auch konkrete Ziele hast, was sollte in 5 Jahren dann anders sein in ganz konkreten Policy- und Gesetzesbereichen. Aber es ist eben schwierig.
Sag das doch vielleicht mal für deine Themenbereiche, die du hier bearbeitest. Oder sag groß vielleicht auch mal kurz deine Themenbereiche.
Ja, also ich bin Hauptmitglied im ITRE-Ausschuss. Das ist der Ausschuss, der sich mit Industriepolitik, Energiepolitik und Forschung beschäftigt. Und da sind auch viele Digitalthemen drinnen. Die Themen, mit denen ich mich hauptsächlich beschäftigen möchte, sind moderne Energiepolitik, die auch einen Beitrag zu diesen Green Deal-Zielen leistet und auch eine wirklich progressive Forschungspolitik, die auch die Brücke herstellt zwischen Innovation und den Zielen, die wir haben, hin zu einem klimaneutralen Kontinent, aber auch zu einem wirklich innovativen Europa, das auch souverän sein kann in Digitalisierungsfragen und nicht abhängig ist von digitalen Diktaturen wie China, nicht abhängig ist von quasi monopolistischen bis ganz monopolistischen digitalen Großkonzernen aus den USA.
Und da ist ja auch so ein bisschen ein Punkt, wo wir, glaube ich, zusammenarbeiten oder wo wir auch schon mal drüber diskutiert haben. Denn das ist ja ein Thema Digitalisierung, klar, dass man aus unterschiedlichsten Bereichen bearbeiten kann. Du sicherlich von dieser Industrieperspektive, von der Forschungsperspektive, wo wir, glaube ich, unglaublich viel auf die Straße bringen müssen. Alleine, dass wir nicht mehr so weit hinterhängen bei künstlicher Intelligenz, einfach von den Fähigkeiten, die wir da haben im Vergleich zu China oder dem Silicon Valley. Und natürlich aber auch die Folgen, die immer gesellschaftlich, ethisch vielleicht auch verbunden sind, wenn wir über das Thema Datenschutz sprechen, was dann so mein Bereich auch stärker ist im Innenausschuss oder im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten. Bräuchten wir vielleicht bei dem ganzen Thema Digitalisierung auch nochmal einen neuen Ansatz hier? Ich bin auch immer wieder am Überlegen, ob man vielleicht mal einen Digitalausschuss braucht oder ist das etwas, was wirklich auch in den einzelnen Ausschüssen bearbeitet werden kann, weil man es so ein bisschen sonst einfach so rausgreift. Ist es so ein Querschnittsthema oder ist es sowas, was eigentlich vielleicht auch dann doch aus unterschiedlichen Perspektiven auch ganz bewusst betrachtet werden müssen? Was meinst du?
Ich glaube, es ist eher ein Querschnittsthema, das auch gut in mehreren Ausschüssen aufgehoben ist, eben weil man es, ich glaube, wenn es in einem Digitalausschuss wäre, dann würde man vielleicht verkehrt daran hingehen, indem man sagt, es gibt einfach Digitalisierung und darum kann man sich kümmern. Aber ich finde es eben besser, dass es so ist, dass du dich in deinem Ausschuss vor allem um Bürgerrechte in der digitalen Sphäre kümmern kannst. Und ich denke, wenn das in einem anderen, in einem eigenen Ausschuss wäre, dass dann vor allem solche Betrachtungsweisen zu kurz kommen würde.
Aber dass es in der Kommission stärker jetzt gebündelt ist und dass Vestager als Executive Vice President, also die stellvertretende Kommissionspräsidentin Margarete Vestager, da wirklich den Hut jetzt auf hat und das sozusagen kommissionsseitig so ein bisschen koordiniert wird und stärker zusammenläuft. Das findest du, glaube ich, auch gut, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Und das ist vielleicht dann auch ein starker, also ich habe mir das jetzt auch so überlegt, vielleicht ist das auch ein guter Punkt sozusagen, wenn es auf der Kommissionsseite jetzt kohärent strategisch geplant wird, dass man das halt einfach hat und es hier trotzdem im Parlament die unterschiedlichen Perspektiven gibt. Aber trotzdem, dass man die vielleicht auch in der Fraktion dann beispielsweise, da hatten wir auch schon mal drüber nachgedacht, ein bisschen stärker zusammenführt, indem wir vielleicht auch so ein bisschen mal mit denen, die sich in den unterschiedlichen Perspektiven, dass die Svenja ist im Bereich Binnenmarkt, ob das die Karen Melchior ist, die im Rechtsausschuss die Fragen von Technik sozusagen und Ethik auch bearbeitet, dass man das so ein bisschen auch noch stärker vielleicht vernetzt von unserer Seite.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem auch, dass man den Überblick noch hat. Ich glaube, das ist wichtig dann auch. Und das ist vielleicht auch das, was die Kommission auch stärker machen muss und was wir auch im Parlament anbieten können, ist, die Sachthemen in den einzelnen Themenbereichen abzuarbeiten, aber das dann auch immer wieder zusammenzubringen, um einen guten Überblick zu schaffen, was man dann ja auch kommunizieren muss, weil man kann ja wirklich, erstens einmal ist es schon schwierig, überhaupt von Bürgerinnen und Bürgern zu verlangen, dass sie dem folgen können, was hier alles passiert. Aber es ist unsere Aufgabe, das genauer zu erklären. Und wir müssen es zusammenbringen, um einen Überblick bieten zu können, was ist die Essenz der europäischen Digital Policy? Was unterscheidet das vor allem auch von anderen, wie es im Rest der Welt passiert ist? Aber darf ich dir ja auch eine Frage stellen,
Moritz? Ja, klar, das soll ja
auch zu diesem Thema. Ja. Weil ich auch gemerkt habe, dass die FDP in letzter Zeit auch sehr stark dieses Thema China oder der Umgang Europas mit China stärker thematisiert. Was wäre dann deiner Meinung nach die Konsequenz, was Europa auch konkret machen muss, gerade auch in solchen Digital Policies? Ist es jetzt einmal angefangen damit, dass man Huawei keinen Zugang zum 5G-Ausbau in Europa gibt? Kann man das hier auch im Europäischen Parlament machen? Oder welche Bereiche siehst du auch hier für uns relevant im EP?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage, weil ich natürlich ja auch in der China-Delegation des Europäischen Parlaments bin. Insofern das nicht nur so von der Datenschutz- oder Sicherheitsfrage berücksichtige, sondern auch die Frage einfach, wie gehen wir mit China um?
China.
Sie macht sich immer lustig. China. Also ich glaube, ich habe da noch nicht die perfekte Antwort, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich arbeite da auch noch. Ich glaube, wir müssen China als Partner und als Wettbewerber sehen und vielleicht auch als Wettbewerber noch etwas stärker. Also das noch ein bisschen stärker in den Fokus rücken. Ich glaube, da ist wichtig, dass wir einfach ausschließen endlich, was eigene Industrie, was eigene Forschungsleistungen und so weiter angeht, dass wir uns da nicht mehr so abhängig machen. Mhm. Weil ich meine, ich habe vor ein paar Wochen irgendwann gesehen, es gibt immer dieses Tagesschau vor 20 Jahren oder so, wo so da habe ich so das Bild gesehen, da war irgendwie Siemens baut das, ich glaube es war Siemens, baut das Mobilfunknetz in China, war so die Meldung in der Tagesschau, wo ich mir dachte, okay, was haben wir in den letzten Jahren eigentlich falsch gemacht? Ja, warum kriegen wir jetzt ein Mobilfunknetz, nämlich der neuesten Generation mit 5G, nicht mehr selber gebaut? Warum sind die Chinesen da jetzt technisch so weiter? Also das ist einfach eine Frage von Wettbewerb, da müssen wir einfach fitter, schneller werden, da müssen wir mehr investieren in Zukunft. Zweite Frage ist, wie gehen wir mit China um? Ich glaube, was jetzt auch die ganzen Menschenrechtsfragen angeht, Hongkong, die Situation in Xinjiang, die China-Cables, die da rauskamen, die mit diesen ja wirklich schlimmen Menschenrechtsverletzungen, die dort eine Rolle spielen. Wir haben jetzt als Europäisches Parlament auch einen Uiguren, nämlich Ilham Tohti, für den Sacharow-Preis vor, also den Menschenrechtspreis des Europäischen Parlaments vorgeschlagen, übrigens unsere Fraktion. Und ich glaube, das ist schon etwas, was wir auch immer wieder mit thematisieren müssen. Wo ich aber auch oft von, gerade auch von Julis immer wieder gefragt werde, naja, müssten wir da nicht viel mehr mit Sanktionen und so weiter vorgehen? Ich glaube, am Ende sitzen wir da mittlerweile schon am kürzeren Hebel. Also wir sehen auch, naja, so langsam zeichnen sich Spuren ab von der Handelspolitik von Trump. Er setzt ja China enorm unter Druck, aber so richtig kriegen wir das auch nicht damit hin, weil China mittlerweile so stark ist. Das heißt, ich glaube, wir müssen viel stärker dieses eigene Europäische klar machen. Wir müssen zum Beispiel der Seidenstraßenstrategie, also dass China ja auch in den Ländern, in Afrika, aber auch in Eurasien, sage ich mal, insgesamt investiert, dem müssen wir eigentlich auch was entgegensetzen, vielleicht auch über die Europäische Investitionsbank noch stärker Dinge auch mobilisieren, auch an Investitionen, um sozusagen auch andere Regionen stärker von uns abhängig zu machen, nicht abhängig zu machen, aber stärker auf uns zu beziehen, das sozusagen alles den Chinesen zu überlassen. Das alles erfordert eine stärkere Außenpolitik, eine stärkere Industriepolitik, eine stärkere Forschungspolitik der Europäischen Union, also insgesamt einfach stärkere EU. Und ich glaube, das ist so etwas, was für mich ein zentraler Punkt ist, auch viele, wenn sie sagen, ja, Brüssel hat so viel Einfluss und so weiter und so fort. Ich habe lieber ein bisschen mehr Einfluss von Brüssel als mehr Einfluss von Peking. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir den Bürgern auch deutlich machen müssen oder insgesamt, dass wenn wir in dieser Weltbühne, auf dieser Weltbühne noch nur noch eine Rolle spielen wollen und da wirklich was durchsetzen wollen, dann müssen wir es gemeinsam als Europäer machen.
Mhm. Ja, d'accord. Nächste Frage. Weil es ja auch eine spannende...
Jetzt hat sie ganz geschickt hier einfach die Frage, aber das soll ja auch ein Gespräch sein.
Ja, aber das heißt, ich finde, es ist auch eine ganz spannende politphilosophische Frage für Liberale.
Ja. Ja.
Weil wir hier zwei Themen haben. Nehmen wir mal Menschenwürde und Menschenrechte auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Und auf der anderen Seite steht der Kampf gegen Protektionismus, also wirklich ein freier Handel und so weiter.
Also zwei Werte, die für Liberale eigentlich absolut zentral sind und sie stehen ein Stück weit gegeneinander. Ja.
Naja, oder vermeintlich. Und ich finde es eigentlich interessant, wie man das so baut, weil natürlich... Ich bin nämlich auch oft darüber am Nachdenken. Du sagst, weil ja die These auch immer war, durch freien Handel werden die Chinesen übermorgen eine Demokratie sein und bla bla bla. Das hat sich alles nicht eingestellt,
muss man
einfach sagen. Es hat nicht funktioniert. Nicht nur, dass sie keine Demokratie geworden ist, das ist eigentlich, man könnte sagen, natürlich, die Chinesen leben in mehr Wohlstand, sie haben aber deshalb nicht mehr Rechte und den Minderheiten geht es noch schlimmer und die Minderheit der Uiguren, die sind de facto viele in quasi Konzentrationslagern eingesperrt. Gut, was tun wir jetzt? Ist es dann quasi, rechtfertigt sich Protektionismus, weil viele Maßnahmen, wenn man sagt, du darfst hier nicht investieren, es gibt hier auch Schranken, um quasi nicht naiv zu sein, dass gewisse Technologie nicht exportiert werden kann, dass man auch vielleicht irgendwann den Riegel vorschiebt, gerade bei dieser Seidenstraßeninitiative auch, kann man ja auch darüber reden. Meiner Meinung nach überwiegt ja immer, ich nehme nur einen Satz, ich finde immer, die Menschenrechte überwiegen als grundliberale Einstellung und da muss man auch darüber stehen und wenn, dann ist manchmal und vielleicht, es ist ja dann auch etwas anderes als klassischer Protektionismus, aber ist es dann ein Mittel zum Zweck, aber wie siehst du das?
Also ich stimme dir zu, die Menschenrechte müssen immer zentral im Mittelpunkt stehen, deswegen gefällt mir auch, dass die FDP das ganze Thema stärker auch jetzt auch aufgenommen hat. Übrigens das Thema China. Ich meine, wir gucken immer ganz gespannt darüber, was jede Vorwahlbewegung in Iowa, in USA beobachten wir ganz gespannt, was eigentlich in China passiert. Das kommt immer nur mal so ab und zu mal so hoch.
Ja.
Ich sehe es ähnlich wie du. Ich bin etwas pessimistisch im Moment. Ich hatte auch gedacht, irgendwann würde sich vielleicht auch China dort weiter öffnen und sich weiterentwickeln. Müssen wir noch mal ein bisschen schauen, weil wir natürlich China, die Führung, auch die politische Situation ist sehr eine Blackbox. Das heißt, wir sehen nicht, was da wirklich passiert. Gibt auch immer wieder Gerüchte, dass es harte Kämpfe innerhalb der Führung in China gibt. Aber sie schaffen im Moment etwas, was uns unglaublich Sorgen machen muss. Es ist nämlich ein komplettes autoritäres Überwachungssystem. Und mit diesem System und diesem Social Scoring, was noch damit eine Rolle spielt, also dass alle Verhalten noch getestet werden und man so einen Punktestand bekommt, wie gut man sich verhält, das ist genau das Gegenteil von einer liberalen Gesellschaft, wie wir sie uns vorstellen. Und im Moment scheint das erfolgreich zu sein. Das muss uns aber vielleicht nicht nur Ansporn bringen, eben mit Sanktionen zu reagieren, weil wenn die uns nicht helfen, wenn sie China nicht wirklich stoppen oder zum Umdenken bringen, dann schaden wir uns im Zweifel auch nur selber. Deswegen glaube ich, müssen wir einfach stärker werden, damit wir überhaupt auch einen Einfluss haben. Und wir müssen uns schon fragen, welche Einflüsse kommen aus China dann bei uns an, die wir hier zum Beispiel nicht haben wollen. Deswegen habe ich diese Anfrage jetzt gestellt zum Thema TikTok. Ja, eine App, China, wir wissen, die China-App, die da hinter steckt, wo wir ziemlich genau wissen, dass der chinesische Staat weitgehende Zugriff hat. Die Amerikaner haben die schon hart verknackt mit einer ordentlichen Geldstrafe, weil die übrigens bei Kindern, das hat mir gestern jemand aus den USA, hat mir einen Gesprächspartner, die haben bei Kindern sogar schon, also 8-Jährige, 6-, 7-Jährige, die legen Profile ja automatisch an, ohne dass man das eingegeben hat, waren dann bei Kindern sogar die Grundschule, auf die gehen, hinterlegt. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, also da, von Datenschutz her. Und das werden wir jetzt nicht nur bei TikTok haben, das werden wir eben, Huawei hast du schon angesprochen, bei vielen diesen Fragen. Ich glaube, das ist für uns der Zeitpunkt, wo wir als Europäer stärker diese Themen Privatheit und Datenschutz, die mit der Datenschutzgrundverordnung immer so ein bisschen unsexy klingen, ja, weil wir dann da immer dran denken, wie mussten wir da jetzt alles unterschreiben? Aber das ist eine zentrale Frage, die wir eigentlich jetzt global stärker in den Mittelpunkt stellen. Der Westen muss eigentlich jetzt sich mal endlich auf gemeinsame Überlegungen, wie wollen wir eigentlich Privatheit und Datenschutz in einer digitalen Welt sicherstellen, um das auch als Gegenmodell gegen China aufzubauen, damit wir nicht weiter diesem autoritären Staatsinterventionismus,
Aber wie gehst du damit um, wenn du auch Leute triffst, die sagen, naja, vielleicht ist es da was dabei. Und die selbst, wo ist das nochmal in Deutschland, wo sie den Leuten, die sich gut verhalten haben, grüne
Das wird jetzt diskutiert. Genau, es wird jetzt wollen. Ja, ich weiß gerade gar nicht, wo es ist, aber es wird jetzt diskutiert. Genau, wenn man noch Mitglied ist bei dem NABU-Bund oder so, gibt es auch nochmal 3 Punkte und so weiter und so fort. Und wenn man besonders viele Umweltpunkte hat, dann kriegt man eine grüne Hausnummer. Ja, nein, so stelle ich mir
Social Scoring, na, das ist dann schon arg. Aber genau. Wenn ich natürlich brav meine Mitglieder
genau das Gleiche.
Verdiene ich eine andere Hausnummerntafel, das ist doch...
Das ist auch ähnlich.
Aber was
ja,
sagst du da?
Ja, ich bin dagegen.
Triffst du viele Leute, die sagen, die das gut finden?
Also ich treffe da nicht viele, die das gut finden. Aber ich finde das eigentlich auch bedenklich, dass unsere Gesellschaft in so eine Richtung geht. Ich glaube, das müssen wir schon auch aufpassen. Deswegen hatte ich ja im Gegensatz zu dir auch mit dem Klimanotstand als Begriff ein Problem, weil ich finde, Notstand bedeutet immer, dass auch Freiheiten möglicherweise eingeschränkt werden. Weil wenn ich einen Notstand habe, dann ist dieses Thema so dringlich, dass alle anderen Themen darunter zurückschreiten muss. Und ich finde immer, dass in Politik, es gibt immer Abwägungen zwischen möglicherweise Grundfreiheiten, Grundwerten und so weiter, die dann ausgeglichen werden müssen und einen Kompromiss gefunden werden müssen. Und deswegen war ich so gegen diesen Begriff. Du warst
können wir
da
jetzt
sehr
endlich
dafür.
Darüber streiten, wo wir unterschiedlicher Meinung sind? Das finde ich gut.
Ja.
Nein, erstens einmal, da würde ich nicht einmal so, ich finde schon, dass es ein Top-Thema gibt, das auch Priorität hat. Und ich denke gerade eben, weil die Bekämpfung des Klimawandels auch noch diese zusätzliche Komponente hat, dass wir den Rest der Welt ja auch davon überzeugen müssen, dass
absolut.
Es gut ist, etwas zu machen. Ich glaube, wir sind an einem Punkt angelangt, wo es auch okay ist zu sagen, es gibt ein Top-Thema, das Priorität hat.
Da würde ich denn
das bedeutet aber ja nicht, dass man nicht mit anderen Dingen genau gleich schnell weiter tun kann.
Genau.
Und ich habe mit dem Thema... Ich habe die semantische Diskussion über das Wort Notstand nicht ganz verstanden.
Das habe ich gemerkt.
ich merke, dass ich nicht dann immer so böse Blicke von der FDP-Seite kriege.
Nein, ich nicht. Du kriegst nie böse Blicke von mir. Nein.
Es ist okay, wir sind aber anders in Österreich. Ja. Und wir haben ja im österreichischen Nationalrat auch vor der Nationalratswahl im September hat der Nationalrat auch ein klares Bekenntnis dazu abgegeben. Und ich glaube, es hat dann auch in der Einigung dort auch sogar einfach den englischen Begriff Climate Emergency verwendet. Ich finde, es ist halt so ein Zeichen, wo man wieder merkt, was auch die Grenzen der Übersetzung im EP sind.
Das stimmt,
ja. Und wenn man kein Problem mit Emergency oder Urgence hat, dann ist es auch schon wurscht, ob das jetzt Notstand heißt oder irgendwie anders.
Aber lass uns auch mit Blick auf die Uhr das Thema Klimanotstand.
Wir haben da mehr Großzügigkeit in der österreichischen deutschen Sprache.
Genau, lass uns das Thema dann vielleicht nochmal zur Seite, weil mit so ein bisschen Blick auf die Uhr auch zwei Fragen sozusagen zum Schluss. Vielleicht, du hast es gerade schon wieder so ein bisschen die österreichisch. Also, wie sieht man in Österreich Deutschland? Kurze Antwort.
Oh Gott.
Oder was ist das? Ich habe mir ist da immer aufgefallen, zum Beispiel, wenn ich euch besucht habe in Wien, dann ist mir immer aufgefallen, das fällt mir hier ständig auf, dass alle unglaublich gut informiert sind darüber, was zum Beispiel innenpolitisch in Deutschland abgeht. Wo wir zum Beispiel, na gut, bei irgendwie Ibiza schauen wir dann schon mal rüber. Aber ansonsten, also dieses Ibiza für alle, ne? Ibiza, also dieser Skandal um wie hieß er gleich noch? Strache?
HC Strache,
ja. Wir gucken manchmal ganz begeistert oder nicht begeistert auf den Sebastian, ja, also kurz. Und aber ich glaube schon, ihr habt da irgendwie, guckt da mehr nach Europa und mehr nach Deutschland, oder?
Ich glaube, es ergibt sich einfach durch die gemeinsame Sprache. Ich meine, wir bei uns kriegst du jeden deutschen Fernsehsender rein, du liest schnell einmal deutsche Medien, alleine schon, wenn man gerne die Zeit liest, auch wenn es eine Österreich-Ausgabe gibt, 90% der Ausgabe ist Deutschland.
Okay.
Ergibt sich einfach irgendwie, man ist einfach dadurch automatisch informierter. Ich kann aber auch verstehen, dass vielleicht die Deutschen jetzt Österreich innenpolitisch entdecken als Unterhaltungsfaktor.
Absolut.
Wie gerade heute, wie wir uns darüber unterhalten, habe ich vorher im Büro ganz begeistert den Standard-Live-Ticker über die FPÖ-Abspaltung im Wiener Gemeinderat verfolgt, jetzt eine neue Partei gründen, DAÖ, die Allianz für Österreich. jetzt geht quasi, da gibt's diese, die FPÖ hat sich ja in ihrer Geschichte
so
schon so
Logo
oft
und
aufgespalten.
So
genau. Ding noch. Und das war damals, war es Jörg Haider, der sich dann abgespalten hat und der letzte Katastrophentag der FPÖ ist als Knittelfeld in die Geschichte eingegangen. Und es passiert immer wieder, weil das rechte Lager, und das ist in allen anderen Ländern auch immer so, die kommen immer in Streiten und dann erübrigen sie sich meistens von selber, war das Problem. Jedenfalls, jetzt spalten sie sich wieder auf und bla bla bla. Und ich habe das Gefühl, man müsste viel öfters auf Österreich schauen, damit man auch weiß, wie es anders auch noch sein kann. Ja. Und dass ihr euch echt aufhören sollt zu beschweren, wie schlimm es in Deutschland ist. Schaut's mal zu uns.
Das stimmt. Das ist eh sowas, die Deutschen beschweren sich eh ständig. Und lass uns nicht so viel über österreichischen Populismus, sondern noch einmal positiv zum Ende. In 10 Jahren, deine Vision, wie sieht die Europäische Union aus in einem Satz?
Ach, oh Gott, Himmel hilf. Die Vision ist, dass Europa in der Art und Weise, wie man eine moderne Demokratie in Zeiten der Digitalisierung leben kann, tonangebend ist in der Welt.
Das finde ich eine schöne Vision, an der will ich auch gerne mitarbeiten. Und dafür müssen wir miteinander reden, insbesondere hier in Europa. Deswegen war es jetzt gerade schön, dass du in meinem Podcast warst. Europa, wir müssen reden. Und ich freue mich, weiter mit dir zusammenzuarbeiten. Schön, dass du da warst.
Danke, dass ich da sein konnte.
So, ich hoffe, der Podcast hat euch heute wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einfach eine gute Bewertung da, teilt den Podcast mit Freunden oder schreibt mir Feedback in die Kommentare.